dass ich das eher immer wieder tragisch finde, dass Frauen immer wieder an diesem Punkt, wo es um sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht oder gegen Gewalt gegen Frauen, immer wieder aufs Neue Tabus aufbrechen müssen, reden müssen, dass es immer die betrifft, die das erleben mussten, also die Betroffenen, und dass das immer wieder schwer ist, egal in welchem Land, egal zu welcher Zeit. Weltweit, es ist einfach ein weltweites Problem, und bei dieser MeToo-Debatte ist ja auf eine neue Art wieder, und es sind andere Frauen, die jetzt reden und das aufdecken. Es ist auch eine andere Diskussion. Wie gesagt, ich finde das immer wieder richtig wichtig und gut, und das wird sich halt zeigen, wie weit diese Debatte in die Gesellschaften oder in die Geschlechterverhältnisse eingreift. Wie nachhaltig sie ist, was sie bewegen kann, und oder ob das auch wieder vergessen wird.
Du hast jetzt gesagt, wieder. Deswegen möchte ich mal darauf zurückkommen, was schon geschehen ist. Und zwar auch ganz persönlich. Du warst auch schon aktiv in diesem Thema seit den frühen 70er Jahren. Kannst du so einen Überblick geben, was ihr gemacht habt? Also was es für Aktivitäten gab, wo du auch beteiligt warst?
Es geht immer auch um so einen Kontext, der auch jetzt nicht nur isoliert hier in Deutschland war, sondern es waren einfach auch wirklich Auseinandersetzungen oder Kämpfe von Frauen auf der ganzen Welt. Und da gibt es auch eben schon seit den 80er Jahren so einen internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Aber wenn du jetzt konkret fragst zu den 70ern, dazu muss ich erst nochmal sagen, den ersten weltweiten Kongress gab es Mitte der 70er, wo dieses Thema Gewalt gegen Frauen nochmal anders öffentlich wurde. Davor, Anfang der 70er, da hat man meistens mit Frauenbewegung, Frauen-Lesben-Bewegung, die kämpfte um den Paragraph 218 in Erinnerung, was Selbstbestimmung ist, aber es war zeitgleich, ging es schon um Selbstbestimmung eigentlich in allen Lebensbereichen und eben auch Selbstbestimmung des Körpers, des Lebens, aber eben dann auch sehr früh um sexualisierte Gewalt. Und die Debatten fingen dann an, und das Problem war, dass es einfach die Sprache überhaupt nicht gab. Es gab den Begriff Sexismus nicht, es gab den Begriff Anmache nicht, Grenze setzen oder Grenzverletzungen, diesen Ausdruck gab es auch nicht. Es gab nicht übergriffig, es gab nicht Stalking, es gab nicht sexualisierte Gewalt. Also es war völlig schwierig überhaupt, wenn es um Aufdecken von diesem gesellschaftlichen Tabu ging, das überhaupt in Sprache zu fassen. Das Einzige, was es gab, also jetzt Anfang, Mitte der 70er, war eben den Begriff Vergewaltigung. Sexuelle Belästigung, das war aber kein Alltagsbegriff, das war auch nicht so greifbar. Und sexuelle Nötigung, das war aber auch kein Alltagsbegriff, sondern das waren dann eher juristische Begriffe. Und der Begriff Sexismus, der kam dann ab den Mitte der 70er Jahre aus den USA, abgeleitet von den Kämpfen gegen Rassismus, also vom Rassismusbegriff abgeleitet von Feministinnen, dann als Sexismusbegriff, und das wurde dann erst so nach und nach gefüllt und dann eben auch diese ganze Sprache entwickelt.
Bis dahin, wie habt ihr es geschafft, trotzdem Frauen anzusprechen, trotzdem zu vermitteln, dass ihr euch mit einem Problem befasst, für das es noch keine Worte gab?
Ja, es ist, glaube ich, nicht umsonst gewesen, dass die Notrufe für vergewaltigte Frauen mit die ersten Projekte waren und die Frauenhäuser für geschlagene Frauen. Das war eine Begrifflichkeit, die es halt schon gab. Und diese Aktionen zu Vergewaltigung und die Notrufe, das war tatsächlich auch schwierig, weil ich finde, man kann die Zeit sehr schwer beschreiben. Das war halt so ein Gesamttabu, und es gab noch nicht dieses durchgesetzte Wissen, dass es sowas gibt, sondern Vergewaltigung tauchte in der öffentlichen Debatte auf, als im Zweiten Weltkrieg oder im Krieg halt oder so. Oder dann vielleicht im Wald, ja, von irgendwelchen Fremden, und es waren dann die anderen und so. Aber zum Beispiel dieses häusliche Gewaltthema, das hat für Mordsfurore gesorgt. Aber das ging so Stück für Stück, und wir waren halt als Projekte, nicht ausschließlich Projekte, sondern wir haben uns ja in einer Zeit befunden, wo wir jetzt als autonome Feministin, es gab ja die tendenziell eher bürgerlichen oder die autonomen Feministinnen, und das war schon unterschiedlich gefasst, weil bei den autonomen Feministinnen, Frauen, Lesben, ging es halt schon um so eine weltweite Utopie oder ging um eine Utopie, um eine Vorstellung von Frauenbefreiung weltweit in allen Lebensbereichen und auch Aufhebung von allen Unterdrückungsverhältnissen, Aufhebung von Gewalt, von Rassismus, von... Ja.
Wie sah das aus, so ein ganz selbstorganisiertes Notruftelefon oder auch Frauenhaus.
Die Frauenzentren gab es ja auch schon, die Frauenlesbenzentren. Und wir haben jetzt konkret von diesen Notrufgruppen auf so Aktionen gemacht, zum Beispiel auf die Straße gesprüht. Hier wurde eine Frau vergewaltigt, an allen Stellen, wo wir das wussten. Das macht natürlich Aufsehen, ja. Wir hatten viele verschiedene Arten von Mobilisierung. Also wir haben Aktionen gemacht gegen Sexismus, wo wir durch die Einkaufsstraße gegangen sind und Männer nachgepfiffen und auf den Hintern geklatscht. Und da haben die Frauen natürlich auch angefangen zu diskutieren. Oder wir hatten auch zu Frauenhandel, das war auch in den 80ern, dann Versteigerung von Männern gemacht, mitten in der Einkaufszone. Und wir haben Infostände gehabt, ganz viel. Da haben wir auch angeboten, dass wir Beratung machen insofern, dass die Frauen erzählen können. Wir waren alle selber betroffene Frauen. Wir haben auch erstmal selber uns ausgetauscht und dann davon abgeleitet, was braucht's. Es haben sich auch wirklich Frauen an uns gewendet. Wir hatten dann so ein Notruftelefon eingerichtet mit unterschiedlichen Anliegen, Bestärkungen mitmachen, auch Männer zur Rede stellen oder Prozessbegleitung, so.
Was für Reaktionen habt ihr auf all diese Aktionen erhalten in der Öffentlichkeit?
Also es ist die Frage, wie weit wir Öffentlichkeit jetzt fassen irgendwie. Es gab zum Beispiel in 80er Jahren einen Spiegelartikel, das war ja flächendeckend, jetzt ich rede von der Bundesrepublik, in allen großen Städten und auch in den kleineren Städten, dass wirklich viele Frauen sehr aktiv waren. Und dann gab es zum Beispiel eine Nummer vom Spiegel, die findet man auch noch im Internet. Ich glaube, das war 80 oder 81, wo dann so eine voll sexualisierte Frau drauf war und dann Vergewaltigungen. Und dann würden diese ganzen Vorbehalte und diese ganzen Leugnungen von sexualisierter Gewalt, und das war damals sehr stark mit all diesem, das kann gar nicht gehen, eine Frau kann gar nicht vergewaltigt werden, wenn sie das nicht will. Und die anderen Sachen will ich gar nicht wiederholen. Also so, das war zum Beispiel eins, so was Pseudo-Aufklärerisches oder auch so Skandalisiertes und ganz viel halt dieses Infragestellen von den Aussagen von den Frauen. Das passiert heute auch noch. Das kann man eh nicht vergleichen. Nur es gab keine Sequenzen in der Gesellschaft, wo dieses Wissen als Wissen durchgesetzt war. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also heute gibt es Bereiche in der Gesellschaft, wo das Wissen klar ist. Es gibt Projekte, es gibt Schulprävention, es gibt alles Mögliche. Aber dieses überhaupt, das aufzubrechen, war schon eine Herausforderung. Das haben eben Frauen nicht nur hier gemacht, sondern auf der ganzen Welt, ja.
Ihr habt auch direkte Bedrohungen und Angriffe erlebt. Kannst du das ein bisschen anschaulich machen, was da zum Beispiel passiert ist?
Diese ganzen Auseinandersetzungen hatten natürlich eine sehr harte Seite, aber wie gesagt, sie hatten auch so eine Seite, die wirklich auch was Befreiendes hatte und die jenseits von diesen Opfergeschichten steht. Aber ja klar, als wir die ersten Infostände gemacht haben, ich war damals in Hessen, da sind uns auch die Infostände umgerissen worden, wir sind beschimpft worden. Wir hatten dann auch vom Frauenhaus aus, eine Frau hatte Zuflucht gesucht bei uns, die dann auch den Vergewaltiger angezeigt hat, und das war ein Anwalt, und wir wiederum sind dann halt mit Prozessen überzogen worden und hatten ewig mit diesen Prozessen und Anklagen zu tun, also als Bewegung, wir waren damit viel beschäftigt, also sowas auch. Aber schon auch, ja, auch innerhalb der Linken, also auch innerhalb der gemischten Autonomen, sind wir auch angegangen worden, weil wir da auch was aufgedeckt haben. Oder es haben halt auch welche Hausbesuche gemacht und zu den Männern gesagt, wenn wir noch einmal was hören, dann kriegt es mit uns zu tun. Also da war schon viel Tatkräftiges dabei. Ja, aber was ich halt auch nochmal wichtig finde, das waren jetzt so die Anfänge, und es gab dann aber auch sehr bald von autonomen Feministinnen aus die Wendegruppen, die Selbstverteidigungsgruppen, nicht nur Gruppen oder auch Projekte. Und das hatte total Zulauf. Also dieses Frauen wehrt euch, das war immer dabei. Das war jetzt klar, wir sind eine Frauenbefreiungsbewegung, so haben wir das damals verstanden. Wir haben Orte und Plätze, wo verfolgte Frauen Schutz suchen. Und wir haben dann aber eben auch dieses Wehrt euch, also diese Selbstverteidigungsgruppen aufgebaut.
Das war jetzt schon so ein Element. Könntest du vielleicht auch zusammenfassend noch sagen, wo du eure Erfolge siehst?
Ja, also natürlich, ich finde, es ist immer die Frage, was hat sich verändert, was hat sich nicht verändert. In diesem Land hat sich natürlich schon auf der juristischen Ebene was verändert in der Gesetzgebung. Es gibt die Sprache, es gab Diskussionen eben auch viel, auch als es um häusliche Gewalt und Gewalt gegen Kinder, Mädchen ging. Also habe es jetzt gerade noch alles gar nicht so benannt, was die Jahrzehnte dann so jeweils an Aufdeckungen, was dann aufgedeckt wurde. Es hat sich verändert, dass es Institutionen gibt. Also viele von den Frauenhäusern, Beratungsstellen sind heute eher so institutioneller Art, soziale Projekte, machen gute Arbeit, klar, aber sind eben Projekte. Also das gibt es als Anlaufstellen, es gibt Prävention in den Schulen und es gibt halt schon gesellschaftlich auch das Wissen darum, auch wenn das immer wieder im konkreten Fall geleugnet wird oder die anderen sind, das schon. Aber was halt auch ist, es hat sich weltweit an der Tatsache sexualisierter Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans, Menschen, auch Männer, also Menschen aller Art, diese Tatsache sexualisierter Gewalt hat sich nicht verändert, auch nicht in der Menge. Ja, und mir geht's ja jetzt auch so darum, wenn wir nochmal auch in diese Geschichte eingehen, dass ich immer wieder als offene Frage finde, das Thema mit der Kommunikation, also es gibt ja immer wieder neue, die das aufdecken, neue Bewegungen. Und es ist dann die Frage, wie kann das auch gehen, dass bestimmte Dinge kommuniziert werden, beziehungsweise auch nicht immer wieder teilweise von vorne angefangen werden muss, auch wenn es andere Formen dann gibt. Und wie kann auch angeknüpft werden an was dann andere Frauen entwickelt haben. Also ich kenne das auch aus meiner Geschichte, das kann ja auch sehr bestärkend sein, wenn du weißt, oh ja, um die Jahrhundertwende, wenn du genauer guckst, das waren jetzt nicht irgendwelche seltsamen Frauen, die nur einzelne Sachen gemacht haben, sondern das waren auch große Ideen dahinter oder das, ja, das kann ja auch selber sehr bestärkend sein und auch im Praktischen, ja, aber auch so gegenseitig. Das finde ich ist offen und eben im Sinne von der Veränderung. Ja, dieses Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen, das ist einfach so ein Teil von der Normalität und jetzt auch mit diesen ganzen rechten Bewegungen oder despotischen Regierungen und autoritären Regierungen. Es ist einfach immer wieder schwer und es ist nicht absehbar, dass es leichter wird.